Deutschlandfunk Nova. Update.
Es regnet und zwar wieder richtig, richtig stark und das sorgt dafür, dass die Lage in den Hochwassergebieten schwierig bleibt. So ist es auch in Bremen, wo Susanne Wennemann wohnt.
Die ersten Tage war ich noch angespannter, noch panischer fast, muss ich sagen. Jetzt ist es, ja, hat sich so ein bisschen gelegt, weil man sich so ein bisschen probiert, mit der Situation so zu arrangieren.
Wir schauen uns die Situation rund um die Hochwassergebiete an und klären, wie es in den nächsten Tagen weitergeht.
Ja, außerdem gibt's mit einem neuen Jahr natürlich neue Regeln. Diesmal am Pfandautomaten. Ihr könnt ja mal riechen, wenn ihr euch traut. Also auf bestimmte Milchprodukte gibt's jetzt 25 Cent Pfand. Wann das genau gilt und wie hygienisch das eigentlich ist mit so Milchprodukten im Pfandautomaten, da reden wir auch drüber.
Ja, und viele Menschen haben das neue Jahr gestern auch anders begonnen, sag ich mal, und zwar mit einem eiskalten Bad. Neujahrsschwimmen bei ungefähr 4 Grad Wassertemperatur. Unser Reporter Jan Dahlmann hat sich hingetraut. Das Ergebnis hört ihr hier bei uns im Update-Podcast. Mein Name ist Sonja Meschkat.
Mein Name ist Nick Potthoff. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Es regnet in Deutschland. Und das sind keine guten Nachrichten für die vielen Hochwassergebiete. Die schützenden Deiche sind in vielen Orten durchgeweicht, wirklich komplett. Und die Sandsäcke sollen sie verstärken. Der Alltag in den betroffenen Orten ist aber so oder so gerade extrem anstrengend.
Ein Überblick über die Hochwasserlage, den hat Anne Preger aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Anne, wo ist denn die Lage jetzt gerade besonders angespannt?
Immer noch vor allem im Nordwesten, also in Teilen von Bremen und Niedersachsen. Da sind 6 Landkreise betroffen, unter anderem eben Celle, Oldenburg, das Emsland und Verden. Und allein in Niedersachsen wurden laut dem niedersächsischen Innenministerium in den vergangenen Tagen hunderte Menschen in Sicherheit gebracht. Einige konnten aber inzwischen auch schon wieder in ihre Häuser zurück und kümmern sich jetzt da um die Hochwasserschäden. Aber eben auch entlang von bestimmten Flüssen in Nordrhein-Westfalen und in Thüringen und in Sachsen-Anhalt wird sehr aufmerksam auf die Pegel geschaut. Es sind da weiterhin insgesamt tausende Einsatzkräfte wegen des Hochwassers aktiv.
Jetzt kriegen wir mit, zumindest an vielen Orten, es regnet gerade wieder sehr stark. Wie sieht denn die Wetterlage für die kommenden Tage aus?
Nicht so gut. Also der Deutsche Wetterdienst sagt, bis in die Nacht zum Donnerstag regnet es weiter und zwar zum Teil auch wirklich heftig. Also wer es genauer wissen will, da sollen im Flachland bis Donnerstag zum Teil bis zu 50 Litern pro Quadratmeter runterkommen. Das ist schon nicht wenig. Mhm. Und im Bergland kann es dann bis zu 120 Liter pro Quadratmeter sein.
Okay, also das heißt, die Hochwasserlage, die könnte sich jetzt in den kommenden Tagen echt nochmal verschärfen.
Genau, ja. Und das ist eben auch deswegen ein Problem, ihr habt das angesprochen, weil eben nach dem Dauerregen im alten Jahr an vielen Orten sowieso die Deiche schon durchgeweicht sind. Das heißt, da müssen ständig noch neue Sandsäcke her, mit denen werden die Deiche dann stabilisiert, damit sie nicht brechen. Und das Land Niedersachsen bekommt da inzwischen auch Hilfe oder auch Hilfszusagen und sogar teilweise Lieferungen aus dem Ausland.
Auf was wird da geliefert?
Ein mobiles Deichsystem, das ist so insgesamt 1,2 Kilometer lang und das kommt aus Frankreich und laut dem niedersächsischen Innenministerium kommt das in Teilen heute und in Teilen morgen im Bundesland an. Es ist aber offensichtlich noch nicht ganz klar, wann und wo dieses System dann eingesetzt wird.
Und solche mobilen Deiche, ist das was Neues oder kennt man das eigentlich schon?
Das kennt man eigentlich schon. In Oldenburg wird sowas auch schon aktuell eingesetzt. Da ist der mobile Deich gerade 2 Kilometer lang. Und dann gibt es auch noch ein Angebot an Niedersachsen aus Brandenburg. Da hat sich der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke bei seinem SPD-Parteikollegen gemeldet, bei dem Ministerpräsidenten Stefan Weil aus Niedersachsen, und hat eben angeboten, dass Brandenburg dabei Bedarf, Helferinnen und Helfer des Katastrophenschutzes nach Niedersachsen schickt. Brandenburg hatte zum Beispiel auch bei der A-Katastrophe 2021 schon Hilfe geschickt.
Sind die Bundesländer und die Bundesregierung ausreichend vorbereitet eigentlich auf solche Hochwasserlagen?
Ja, das ist so ein bisschen die Debatte. Dazu haben sich jetzt auch noch mal mehrere Rettungsverbände geäußert. Zum Beispiel der Deutsche Feuerwehrverband, der sagt, die bundesweite Koordinierung muss in der Hinsicht noch weiter ausgebaut werden. Wobei man sagen muss, der Verbandspräsident, Karl-Heinz Banser heißt er, hatte auch Lob. Also der sagt, naja, wir sehen, immerhin hat die Warnung der Bevölkerung diesmal in vielen Bereichen gut funktioniert. Aber Banse sieht da trotzdem auch einen Zusammenhang zum Klimawandel, der solche Hochwasserlagen wahrscheinlicher macht. Und er sagt, deswegen braucht es da eben aus seiner Sicht mehr Mittel für den Katastrophenschutz. In die Richtung argumentiert auch das Deutsche Rote Kreuz. Es fordert eine bessere materielle Ausstattung. Und die Präsidentin Gerda Hasselfeld, die hat außerdem noch einen anderen, wie ich fand, spannenden Punkt in einem Interview gehabt mit der Rheinischen Post. Da sagt sie nämlich, dass Menschen mehr Geld kriegen sollten, die einen Freiwilligendienst leisten und die in solchen Katastrophenfällen ja auch mithelfen.
Ja, die wird es in Zukunft auch brauchen, die Freiwilligen. Dauerregen bis Donnerstag. Die Lage in den deutschen Hochwassergebieten, die ist weiterhin sehr angespannt. Tausende Hilfskräfte sind auch weiter im Einsatz. Die Infos dazu kamen von Anne Preger aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichtenteam.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir sprechen über Israel, über die Lage in Israel schon vor dem Terror der Hamas und dem Krieg in Gaza. Haben wir ja im vorigen Jahr viel darüber berichtet, wegen dieser sehr, sehr umstrittenen Justizreform. Mit der hat Israels Regierung große Proteste auch in der eigenen Bevölkerung ausgelöst.
Und jetzt, an Neujahr, kam dann die Eilmeldung. Das oberste Gericht hat einen ganz wichtigen Teil dieser Reform gekippt. Eine Gesetzesänderung, die das oberste Gericht selbst geschwächt hat. Es durfte nicht mehr gegen unangemessene Entscheidungen der Regierung vorgehen. Fragen wir nach bei Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv. Sag uns vielleicht erstmal noch, also warum war genau diese Gesetzesänderung so umstritten?
Ja, da ging es um unangemessene Entscheidungen, zum Beispiel bei Personalfragen. Es war zum Beispiel da die Ernennung eines Politikers, eines Parteiführers der ultrareligiösen Schas-Partei. Der ist ein verurteilter Steuerhinterzieher und der hat eigentlich sich auf einen Deal eingelassen mit dem Gericht, dass er nicht mehr politisch aktiv ist und dafür eine Haftstrafe entgeht. Und dann wurde er zum Minister ernannt und da hat das Gericht gesagt, nein, das ist unangemessen, das geht so nicht. Und das ist eine Kompetenz, die das Gericht bisher hatte. Und das war natürlich der aktuellen Regierung ein Dorn im Auge. Die wollte diese Kompetenz abschaffen und hat dafür sogar ein Grundgesetz. Es gibt ja in Israel keine Verfassung, sondern nur so grundlegende Gesetze. Also eines dieser Grundgesetze hat Israels Regierung dann eben geändert. Und das Gericht hat über zwei Sachen entschieden. Erstens, ist das, diese Änderung, ist die okay? Und zweitens, darf überhaupt das Gericht sich über diese Änderungen von Grundgesetzen hinwegsetzen, wenn das Parlament das doch beschlossen hat? In beiden Fällen hat das Gericht gesagt, ja, wir haben die Kompetenz, das zu tun und lehnt eben diesen wichtigen Teil der Justizreform jetzt ab.
Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass es ja schon große Proteste aus der Bevölkerung gab an dieser Justizreform. Wie reagieren denn heute die Menschen in Israel und auch die Regierung auf diese Entscheidung?
Also es gibt von der Regierung den Ton, dass man sagt, naja, das ist jetzt ein Urteil, was eigentlich in der Situation zu einem Unzeitpunkt, zu einem falschen Zeitpunkt kommt. Gerade hat Israel andere Sorgen und dieses Urteil, das vertieft dann wieder die Spaltung der Regierung, wobei man natürlich dazu sagen muss, und das sagen dann auch die Kritiker, dass diese Justizreform ja gerade auch nochmal für viel Spaltung in der israelischen Gesellschaft gesorgt hat und viele, viele Menschen auf die Straße gebracht hat im Zorn gegen diese Entscheidungen und die Pläne der Regierung. Aber natürlich ist das jetzt eine besondere Situation hier in Israel. Das Land ist im Krieg und viele Israelis, die große Mehrheit, unterstützt auch diesen Krieg, weil die sagen, wir müssen die Hamas bekämpfen, wir müssen dafür sorgen, dass die Angriffe aufhören und vor allem müssen wir dafür sorgen, dass Israelis wieder leben können rund um den Gazastreifen und auch in der im Norden an der Grenze zum Libanon. Und deswegen muss dieser Krieg geführt werden. Aber die, die jetzt diese Regierung kritisiert haben und die in den letzten Monaten vor dem Krieg immer wieder auf die Straße gegangen sind, das waren ja Millionen Menschen, die unterstützen den Kurs der Regierung jetzt in diesem Krieg so ein bisschen mit geballter Faust in der Tasche. Die erwarten schon, dass es am Ende nochmal eine politische Aufarbeitung gibt.
Also das ist eine Frage, die ich mir halt noch stelle. Dieses Urteil, hat das irgendwelche Auswirkungen auf den Krieg gegen die Hamas, auf das, was gerade im Gazastreifen passiert? Oder geht der Einsatz da so weiter wie in den letzten Tagen und Wochen auch?
Also auf den Krieg selber hat das keine Auswirkung, denn es ist ja schon so, dass alles jetzt, der ganze politische Betrieb hier diesem Krieg untergeordnet ist. Es gibt jetzt ja auch nicht die normale Regierung, die man vorher hatte, die Netanyahu ziemlich genau vor einem Jahr gebildet hat, sondern es ist jetzt ein Kriegskabinett auch einberufen worden. Da sind auch Politiker der Opposition dabei, um eben auch den Konsens nochmal zu verbreitern und zu sagen, okay, wir stehen das jetzt hier zusammen durch, diesen Krieg. Insofern gibt es eigentlich gerade gar keine normale Politik in Anführungsstrichen, sondern alle Entscheidungen, die sind Entscheidungen, die mit dem Krieg zusammenhängen. Und das geht jetzt weiter. Da ist natürlich die allgemeine Frage, wie wird dieser Krieg jetzt weitergeführt? Wie lange geht das noch im Gazastreifen? Wie lange kann man das auch noch so weiterführen? Aber das Urteil, das ist erstmal unabhängig davon. Wobei natürlich die Pläne der Regierung, wenn sie denn nach dem Krieg wieder im Amt ist, da muss man dann schon auch gucken, was macht sie? Setzt sie sich über das Urteil möglicherweise hinweg oder verfolgt sie die Justizreform auf anderen Ebenen? Das alles ist möglich, aber es wird, wie gesagt, nach dem Krieg noch abgerechnet und viele fragen sich überhaupt, kann diese alte Regierung überhaupt noch im Amt bleiben?
Der UNO-Hochkommissar hat sich ja jetzt auch noch mal gemeldet. Er sieht ja Anzeichen für Kriegsverbrechen, sowohl von der Hamas, also den Terrorangriff am 7. Oktober, aber er kritisiert eben auch Israels Reaktionen darauf im Gazastreifen. Wird das in Israel, in der israelischen Politik irgendwie wahrgenommen oder kommentiert?
Also in der Politik weniger, würde ich sagen, weil da versucht man schon auch das Signal zu geben, wir stehen hier zusammen in diesem Krieg. Aber natürlich ist das hier ein Thema in der Öffentlichkeit. Das wird immer wieder auch berichtet. Das kann man hier auch in den Medien verfolgen. Also natürlich das eine große Thema, der Terror der Hamas. Da ist ja auch in den letzten Wochen auch viel mehr ans Licht gekommen. Zum Beispiel, dass das Thema sexuelle Gewalt angeht. Mhm. Und dass man erfährt, wie werden die Geiseln dort behandelt und wie schrecklich wurden dort Menschen auch niedergemetzelt. Das ist das eine, das ist hier sehr präsent im Land. Aber es gibt auch Berichte eben über zum Beispiel jetzt eine mutmaßliche, muss man sagen, gezielte Tötung eines Palästinensers durch einen israelischen Soldaten. Da ermittelt jetzt das Militär. Es gibt diesen furchtbaren Vorfall, dass israelische Soldaten eigene Geiseln erschossen haben. Das waren Leute, die sind mit erhobenen Händen, nacktem Oberkörper, einer weißen Fahne aus einem Gebäude rausgekommen. Das widerspricht auch allem Völkerrecht, sozusagen, dass da Soldaten auf solche Leute schießen. Und das hat dann auch hier natürlich eine große Diskussion gesagt. Da hat der Armeechef dann gesagt, wir schießen nicht auf Leute, die sich ergeben, seien es nun Israelis oder Palästinenser. Das musste nochmal gesagt werden.
Jan, dann danke ich dir sehr fürs Zusammenfassen. Jan-Christoph Kitzler mit aktuellen Infos zur gekippten Justizreform in Israel und zur aktuellen Lage.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist der 2. Januar, der erste Tag im neuen Jahr, an dem die Supermärkte wieder offen haben. Ihr werdet es merken. Die Leute werden wieder reinsprinten wie die Verrückten, weil sie fast verhungert werden. Alles also gleich, aber es wird was anders sein. Auf eurem Trinkjoghurt, der Buttermilch, dem Kefir, da wird das Pfandsymbol prangen. Also 25 Cent kostet es dann mehr. Die müsst ihr euch erstmal über den Pfandautomaten dann wiederholen.
Aber nicht überall, wo Milch draufsteht, ist auch Milchpfand drauf. Es ist kompliziert, ihr merkt schon, aber lösbar. Das sagt unser Nova-Reporter Christian Schmidt. Christian, erzähl uns erstmal, was ist denn jetzt alles neu dazugekommen beim Pfand?
Es gibt jetzt Pfand auf Einwegflaschen mit Milchmixgetränken. Ihr habt es gesagt, sowas wie Buttermilch, ne? Erdbeermilch, Milchkaffee auch. Bestimmte Energydrinks fallen auch darunter. Also alles, wenn sie folgende zwei Regeln erfüllen. Es muss sich um eine Einwegflasche aus Plastik handeln und das Getränk muss einen Milchanteil von 50% haben.
Das heißt, Milch im Tetrapack ist weiterhin pfandfrei.
Ja, genau. Auch Milch in Glasflaschen ist pfandfrei. Wenn es im Plastikbecher ist, ist es auch pfandfrei. Also es geht wirklich nur um diese Einwegplastikflaschen. Da möchte man einfach erreichen, dass zwei Dinge passieren. Erstens müllen ja diese ganzen schnellen Getränke total die Landschaft zu. Es gibt zu viele, die sich irgendwie einen Kakao mal eben reinziehen und dann wegwerfen. Die 25 Cent sollen jetzt also Anreize schaffen, den Scheiß auch wieder zurückzuführen. Ne? Und generell soll die Recyclingquote auch steigen. Deshalb wäre es eigentlich schon auch sinnvoll, diese Tetrapacks mit Pfand auszustatten. Denn so tolle Recycling-Weltmeister sind wir Deutschen gar nicht.
Mensch, dabei haben wir doch alle gelbe Tonnen und Trennen schon zu Hause, im Hausmüll und so weiter und so fort. Gibt es da Zahlen?
Ist ja da. Also wir sind auch schlechter als unser Ruf. Ne? Das Umweltbundesamt hat ausgerechnet, dass nur 34% der Verpackungen im gelben Sack landen, wo man sie dann eigentlich ganz gut wiederverwerten könnte. Wir brauchen offenbar das Pfand als Strafgebühr oder sagen wir Anreiz. Denn überall, wo Pfand drauf ist, da liegt die Recyclingquote bei 98%.
So Christian, jetzt haben wir aber die Situation, dass wir Milchprodukte haben, die sollen in den Pfandautomaten. Ich habe irgendwie so die Vermutung, das ist gar nicht mal so eine einfache Kombination.
Ja. Ich weiß, worauf du hinaus willst. So, Hygiene. Ja. Wir kennen alle diesen Geruch aus dem Höllenschlund vom Pfandautomaten.
Yes.
Und das war noch in Zeiten ohne Milchpfand. Ne? Also deshalb moppert auch der Handelsverband Deutschland. Steffen Hertel ist nicht begeistert.
Weil die Milchprodukte sich natürlich anders verhalten, als es eine Flasche Cola tut, die man zurückgibt. Da bleiben Reste drin und am Ende vergehren die, führen zu Geruchsbelästigung. Und das alles ist natürlich unschön. Es entstehen Hygienerisiken aus unserer Sicht.
Ihr habt es ja auch schon angedeutet, diese Mischung da aus Milch und Bier, wunderbar. Aber deswegen hatte die Bundesregierung das Milchpfand auch extra aufgeschoben, damit die Supermärkte eben Zeit haben, sich da ein Hygienekonzept zu überlegen.
Das ist ja gar nicht so schlecht. Also erstmal aufschieben und warten, bis man ready ist. Ich frage sicherheitshalber trotzdem mal nach. Also gibt's das? Also sind die Automaten jetzt irgendwie umgerüstet?
Die Automaten halt nicht. Ich habe vorhin extra nochmal im Supermarkt bei mir geguckt. Es ist jetzt nicht so, dass der Cappuccino und die Buttermilch in getrennte, verschlossene Container kommt. Der Höllenschlund stinkt noch genauso. Ich habe mal vorsichtig gerochen. Ne? Immerhin nicht schlimmer, aber heute ist ja auch Tag 1 vom Milchpfand. Ja.
Oh Gott, das Problem ist, wie mutig du bist für uns alle, wirklich. Wahnsinn.
Ich tue alles, ja. Das ist mein Reporterjob. So. Das Problem ist ja, Milchprodukte schimmeln viel schneller, wirklich. Wenn das jetzt jemand ohne Deckel einwirft, dann gibt das mit den Resten in der Flasche eine Megasauerei. Oder selbst wenn die Flasche zu ist, weil die Automaten, die funktionieren meistens so, dass die Flasche so leicht angestochen wird, damit die Luft rausgeht. Ne? Die wird ja da so zusammengedrückt hinten im Container. Auch da kann Flüssigkeit ausfließen und schimmeln. Das ahnt auch Mauricio Disqua. Er ist bei einem Reinigungsunternehmen für Pfandautomaten.
Die Bakterien und auch in Verbindung mit Cola, Bier und alle anderen Saft und so weiter bildet sich eine Mischung, die danach sehr, sehr schwer zu entfernen ist.
Also die Technik bleibt dieselbe. Es muss einfach mehr geputzt werden tatsächlich. Das ist für die Supermärkte teurer, aufwendiger. Deshalb sind die auch nicht so begeistert von der neuen Regel. Haben wir vom Handelsverband gehört. Aber für die Umwelt ist es wirklich eine gute Sache.
Ja, ab heute gibt es auf Milchmischgetränke 25 Cent Pfand. Also wenn es demnächst ein bisschen mehr stinkt aus dem Pfandautomaten, dann liegt es daran. Christian Schmidt hatte die Infos und wird jeden Tag wahrscheinlich jetzt weiter den Geruchstest machen für uns.
Sehr gerne.
Du hängst mit deiner Nase jetzt quasi die nächsten Tage immer am Höllenschlund bei deinem Supermarkt.
Ja, da müssen wir nochmal in Honorarverhandlungen gehen, aber dann kriegen wir das schon hin. Ja.
Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das Gute, wenn ihr in der kleineren Buchhandlung bei euch um die Ecke ein Buch bestellt und das gerade nicht da ist, dann ist das aber in der Regel direkt am nächsten Tag abholbereit für euch im Laden. So war das bisher. Jetzt gibt es ab Februar eine Veränderung, die vielleicht auch eben euren Buchladen direkt bei euch um die Ecke betreffen könnte.
Ja, weil einer der Großhändler, der die Buchhandlung beliefert, Zeitfracht heißt er, der wird ab Februar nicht mehr täglich liefern, sondern eben nur noch ein- oder zweimal die Woche, wenn sie eine bestimmte Bestellsumme pro Jahr nicht erreichen.
Und wie sehr sich das auf die kleineren Buchhandlungen auswirken könnte, dazu habe ich gesprochen mit Philipp Seehausen. Der ist Bücherfachmann mit eigenem Laden am Paulusplatz in Bonn. Und er hat mir erstmal geholfen, überhaupt dieses System zu verstehen. Also, wenn Philipp ein Buch bestellt, dann macht er das über den Großhandel und dann ist das eigentlich am nächsten Tag da, ne?
Ganz genau. So funktioniert das. Es gibt in Deutschland drei Großhändler, theoretisch sogar vier. Und als Buchhandlung hat man ein bis drei Verträge mit den Großhändlern, damit man genau die Wünsche bis zum nächsten Tag bedienen kann.
Und wie wichtig ist so eine Übernachtlieferung dann für deinen Laden?
Die ist extrem wichtig. Zum einen, weil ich ja damit mein Sortiment sehr flexibel gestalten kann, auch einen schlanken Einkauf organisieren kann und natürlich, um schnell reagieren zu können auf politische Veränderungen, Themen, die plötzlich aufploppen. Und natürlich auch, um Kundenwünsche über Nacht zu bedienen. Mhm. Und das ist natürlich eine Sache, die es schon sehr, sehr lange gibt, lange bevor man überhaupt über Amazon nachgedacht hat, aber die jetzt natürlich weiterhin wichtig ist, weil sie uns konkurrenzfähig hält.
Ja, so. Und jetzt komme ich nochmal zurück auf diesen Großhändler, auf besagten, also auf Zeitfracht. Der sagt ja jetzt, also wir wollen eigentlich Buchhandlungen, die Bücher für weniger als 30.000 Euro pro Jahr bestellen, nicht mehr täglich beliefern, sondern eben nur noch ein- bis zweimal die Woche. Du bist der Experte. Wie viele Buchhandlungen würde das denn überhaupt betreffen?
Also ich kann da gleich beruhigen. Es betrifft so gut wie keine Buchhandlung. Hm. Ich kann sagen, dass auch im Jahr 2024 so gut wie alle Buchhandlungen über Nacht Bestellungen bedienen können. Weil diese 30.000 Euro, das ist gar nicht so viel im Jahr. Man muss als Buchhandlung im Jahr mindestens so und so viel Umsatz machen mit Kundengeschäften, um überhaupt existieren zu können, um überhaupt betriebswirtschaftlich solide dazustehen. Und dann schafft man das spielend. Aber ich habe ja schon vorhin gesagt, man kann auch mit mehreren Großhändlern einen Vertrag machen. Dann habe ich einen Hauptvertrag und dann vielleicht noch zwei, drei Nebenlieferanten. Da kann ich dann was bestellen, was der Hauptlieferant gerade nicht da hat. Und das ist eine Sache, die muss man jetzt nochmal neu organisieren. Das heißt also, ich muss ein bisschen mehr bündeln. Das ist auch betriebswirtschaftlich absolut notwendig, weil wir ja unsere Kosten selber auch in den Griff kriegen müssen. Und dann vielleicht noch eine Sache, es gibt vielleicht eine kleine Handvoll von Buchhandlungen, die so klein sind, dass sie auch diese 30.000 Euro nicht schaffen können. Aber ganz ehrlich, ich kenne keine einzige Buchhandlung, die so klein ist.
Okay.
Und ich habe auch heute nochmal rumtelefoniert, es ist auch keine so bekannt. Wie gesagt, es gibt Ausnahmen, ich sag mal so ein Kiosk oder ein Geschäft, was so verschiedene Produkte anbietet, unter anderem auch Bücher, wo die aber nicht so eine große Rolle spielen.
Also die den Schwerpunkt nicht wirklich auf den Büchern haben, sondern die eben auch noch so Krimskrams und Kleinkram mitverkaufen.
Genau, aber ich sag mal, jeder, der sagt, ich habe eine kleine Buchhandlung um die Ecke, kann davon ausgehen, dass diese Buchhandlung auch weiterhin über Nacht beliefert wird.
Gut, ganz ehrlich, ich bin sehr froh, dass du das so klar sagst. Da fällt mir ein kleiner bis mittelgroßer Stein vom Herzen, weil ich finde nach wie vor, man sollte die kleine Buchhandlung um die Ecke unterstützen. Und wenn du jetzt sagst, also da erstmal Entwarnung, dann finde ich das sehr beruhigend. Ich bleibe trotzdem nochmal beim Großhändler, weil ich glaube, das ist wichtig, dass man dieses System nochmal versteht oder auch vielleicht, warum die das machen. Also die sagen ja jetzt, also oder das Argument ist, diese Logistik, die für uns dahinter steckt, die ist eigentlich relativ aufwendig und teuer. Mhm. Das rechnet sich im Zweifelsfall für uns nicht, wenn wir vielleicht nur 2 oder 5 Bücher ausliefern und dafür vielleicht auch noch einen Umweg in Kauf nehmen. Kannst du das nachvollziehen oder wie siehst du es?
Ich kann das absolut nachvollziehen und jeder, der betriebswirtschaftlich interessiert oder versiert ist, kann es auch nachkalkulieren. Es ist natürlich ein hochkomplexes System, eine riesige, unglaublich moderne Technologie, die dahinter steckt und die natürlich kostet. Und es war abzusehen, dass diese Grenze angehoben wird. Die anderen Großhändler haben, ganz ehrlich, haben auch Grenzen, die liegen ein bisschen woanders, aber das hat jetzt so nochmal so für einen Aufschrei gesorgt. Die Zeiten der billigen, günstigen Logistik sind vorbei. Das erleben wir überall. Und das ist nicht erst seit dem Ukraine-Krieg. Das hat sich schon vorher abgezeichnet. Und wir wollen ja alle unseren CO2-Ausstoß senken. Und dazu gehört halt auch, dass wir die Wege optimieren, bündeln und schauen, dass wir vielleicht nicht mehr 3 Lastwagen nachts eine Buchhandlung anfahren lassen, sondern vielleicht nur noch eine. Mhm. Und dann macht es Sinn, nochmal ein bisschen neu zu rechnen. Also ich sag mal so, es ist eine Entwicklung, die absehbar war, die natürlich für viele Buchhandlungen jetzt nochmal ein Umorganisieren bedeutet, die aber, ich sag mal, am Horizont zu erkennen war.
Also wir merken uns einfach, für die Buchhandlung bei euch in der Ecke ist das, was einer der Großhändler davor hat, nicht bedrohlich. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Philipp Seehausen habt ihr da gerade gehört, Buchhändler aus Bonn.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So Sonja, sag mal, wie stehst du zu schwimmen in eiskaltem Wasser?
Oh Gott, das wäre für mich die allergrößte Strafe wirklich. Ich hasse Kälte, ich hasse Frieren. Das ist wirklich die schlimmste Strafe, die du mir aufbrummen könntest und sagst, Sonja, wir gehen jetzt in eiskaltem Wasser baden. Ich würde alles Mögliche machen, aber das auf jeden Fall nicht.
Okay, das heißt, ich weiß nicht, du hast sicher auch schon mal von Neujahresschwimmen gehört. Ja. Ne? Dass am 1.1. diese Menschen alle ins kalte Wasser springen. Das ist so eine Tradition, wo du jetzt sagen würdest...
Dann bin ich raus.
Okay, ich meine, es ist quasi das perfekte Katerprogramm, ne? Für nach der Feier, wenn man unbedingt wach werden will, einfach mal so in so einen 4 Grad kalten See springen.
Ja, also allen, denen Spaß macht, gönne ich das natürlich sehr. Aber es wäre halt jetzt auch nicht für jeden oder für jede was. Ja. Ne? Unser Deutschlandfunk-Nova-Reporter Jan Dahlmann, der wollte wissen, wie sich das anfühlt und hat es wirklich extra für euch vor ein paar Tagen ausprobiert.
So, also ich bin jetzt auf dem Weg zum See. Ich fahre noch so gut 10 Minuten und ich hoffe einfach, dass sich diese 10 Minuten richtig lange ziehen, weil ich habe absolut keine Lust, in dieses kalte Wasser zu springen. Aber naja, wenn ich wissen will, wie sich das anfühlt, dann muss ich es halt selber machen. Und es soll ja auch Vorteile haben. Also mir soll es danach ja auch besser gehen, denn der Körper schüttet wohl dabei auch Glückshormone aus. Und das sagt ja auch der Sportmediziner Stefan Quast, der ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Leipzig. Und mit ihm haben wir schon letztes Jahr übers Eisbaden gesprochen.
So wie jeder Stress ist auch dieser Stress etwas, was unser Gehirn sehr genau wahrnimmt. Und Kälte ist ein existenzieller Stress. Das führt zu einer verstärkten Ausschüttung von Botenstoffen auch im Hirn.
Ich habe auch gelesen, dass man möglichst langsam reingehen soll und nicht direkt reinspringen, damit der Körper sich langsam an die Temperatur gewöhnen kann. Das macht es, finde ich, nicht unbedingt einfacher, weil dann ist es ja nicht einfach Augen zu und durch, sondern wirklich richtig, richtig langsam ins Verderben schleichen. Und davor habe ich so am meisten Angst. Ich kann nicht einfach reinspringen und dann ist es wieder vorbei, sondern ich muss da schön langsam reingehen, weil ansonsten kann es natürlich auch gefährlich sein.
Das ist im Prinzip auch der wichtigste Hinweis, wenn man sich Kälte aussetzt, dass man das Ganze auch mit einem gewissen Abstand und einem gewissen Respekt macht. Kälte ist für den menschlichen Körper etwas, was langfristig zum Tod führt und so geht er auch damit um. Und das muss man halt im Hinterkopf haben und man muss sich halt wirklich dran gewöhnen. Und es gibt gewisse Grenzen, die sollte man nicht überschreiten.
Rechts abbiegen, dann befindet sich das Ziel auf der rechten Seite.
Okay, ich bin da. Ich warte jetzt noch kurz, weil ich mache das natürlich nicht alleine, sondern ich warte auf meinen Bruder, der zum Glück dabei ist und der auf mich aufpasst, weil, wie schon gehört, es kann natürlich auch ein bisschen gefährlich sein. Okay, da ist er. Gut, dann ziehe ich mich mal aus. Ich glaube, wir haben ungefähr eine Temperatur von 10 Grad, würde ich sagen. Wassertemperatur ein bisschen kälter, ich glaube so 4 bis 5 Grad. Erstmal vorsichtig mit den Füßen testen. Ai, ai, ai. Oh, man soll auch schön langsam rein. Oh, leck mich an den Füßen, ist das kalt. Oh. Okay, und runter. Oh, geil. Ist das schön. Ist das schön. Alter, oh, raus. Raus, 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 raus. Boah, ist das kalt. Oh. Ich muss sagen, ich war jetzt natürlich nicht so lange drin, aber mir ist jetzt schon wieder relativ warm. Aber es war jetzt natürlich auch kein Eiswasser, sondern ein See. Puh. Oh, ich überlege gerade noch mal reinzugehen. Aber nee. Also jetzt so 5 Minuten später denke ich mir schon so, ey, das hat schon Spaß gemacht. Weil ich fühle mich jetzt schon richtig gut und jetzt schon relativ wohlig warm in meinem Pulli. So, ich bin jetzt wieder zu Hause und mir geht's richtig gut. Ob das jetzt nur an diesen Botenstoffen liegt, die ausgeschüttet werden, oder ob ich vielleicht einfach froh bin, dass ich mich überwunden habe und das gemacht habe. Keine Ahnung, ist ja auch egal. Mir geht es auf jeden Fall super. Und es soll ja auch sonst einige Vorteile haben. Das sagt auch der Sportmediziner Stefan Quast.
Akuter Stress führt dazu, dass ich Stresshormone ausschütte, also Adrenalin und Noradrenalin. Die wiederum haben so einen Feedback-Mechanismus auf mein Immunsystem. Das kann sozusagen einfach eine gewisse Kälteresistenz auch erzeugen in meinen Schleimhäuten. Es kann psychische und mentale Benefits haben und diese Effekte sind alle nachgewiesen. Die sind nicht riesig, das muss man sagen. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, damit erreiche ich dort das Maximum, aber ich kann sie unterstützen.
Also, ob ich jetzt wegen dieser kleineren Vorteile das jeden Tag machen würde, weiß ich nicht. Aber würde ich es nochmal machen? Auf jeden Fall. Aber jetzt gibt es erstmal eine heiße Dusche und danach eine Wärmflasche und eine Wolldecke.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.